Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und wir bleiben bei der öffentlichen Kommunikation über die Pandemiepolitik hierzulande und schauen in ein Manifest der offenen Gesellschaft, das am Donnerstag in den politisch sehr unterschiedlichen Zeitungen Freitag und Welt erscheint. Unterschrieben unter anderem von der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, von der Historikerin Hedwig Richter, von den Schauspielern Jan-Josef Liefers und Volker Bruch, vom Galeristen Johann König, von der Regisseurin Caroline Link und vielen anderen mehr. Und darin heißt es, Kritik an den Corona-Maßnahmen nicht den Querdenkern überlassen, offener miteinander reden. Und Initiator dieses Manifestes ist der Potsdamer Historiker René Stort. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie treten für eine offenere Debatte um die Corona-Maßnahmen ein. Was genau fehlt Ihnen?
Es fehlt uns vor allen Dingen der Dialog auf Augenhöhe, die Kraft des besseren Arguments. Was im Moment ja geschieht, ist, dass oft Kritiker der Corona-Politik in eine Ecke gestellt werden, mit bestimmten Schlagworten belegt werden. Ja, dass das Argument nicht gilt, das bessere Argument. Und ich glaube, es ist wichtig, dass beide Seiten sich aufeinander zubewegen und dass vor allen Dingen die Polarisierung in unserer Gesellschaft, die gesellschaftlichen Gremien ein Stück weit überwunden werden. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Manifests, die glauben vor allen Dingen an die Kraft des Dialogs, an die Kraft des Austausches, des Miteinandersprechens, des Miteinanderringens auch, was ja für eine Demokratie auch völlig normal sein sollte.
Wo genau machen Sie das fest? Haben Sie vielleicht Beispiele tatsächlich, wo Sie das Gefühl haben, dass nicht auf Augenhöhe diskutiert wird?
Schauen Sie sich an, Ulrike Gero berichtet ja in ihrem Statement für das Manifest darüber, dass sie als eine Kritikerin der Lockdown-Politik bereits zwei Morddrohungen bekommen hat, dass sie bei Twitter übel beschimpft worden ist, als Rechte, als Euthanasie-Befürworterin bezeichnet worden ist. Und ich glaube, das sind Argumente, das sind Labels, die wir in dieser Debatte nicht verhängen oder nicht vergeben sollten. Denn was wir hier sehen, ist, dass wir uns in einer wirklich tiefgreifenden Krise befinden, in mehrfacher Hinsicht. Es gibt auch eine Krise der Debattenkultur, es gibt eine Krise der politischen Kultur, der Parteipolitik, der Pandemiepolitik in unserem Land. Und ich glaube, all diese Krisenphänomene sollten uns doch Anlass geben, innezuhalten und tatsächlich zu einem ruhigen, sachlichen Ton zurückzufinden. Covid-19 und die Pandemie ist eine Sachfrage, die von allen gesellschaftlichen Gruppen gemeinsam gelöst werden muss. Und dazu wollten wir noch einmal anhalten, auch sprachlich abzurüsten, auch sprachlich sozusagen wieder Wege zueinander zu finden, damit diese Spaltung der Gesellschaft, die wir jetzt sehen, zu einem dauerhaften Riss wird tatsächlich.
Welchen Sprachgebrauch meinen Sie genau?
Der Sprachgebrauch von Covid-Leugnern, von Corona-Leugnern, ja von Covid-Idioten, auf der anderen Seite von Leuten, die die Lockdown-Politik befürworten, auch die werden ja beschimpft. Also ich glaube, es ist an der Zeit, auch die militaristische Sprache, ja, vom Kampf und von dem Krieg und von den Fronten und so weiter zu überwinden und tatsächlich zueinander wiederzufinden ein Stück weit.
Welche Positionen fehlen Ihnen da? Also ich meine, man hat schon den Eindruck, dass zumindest nach über einem Jahr Pandemie der öffentliche Diskurs doch sehr viel differenzierter inzwischen geführt wird als vielleicht noch zu Beginn der Pandemie, oder?
Das ist vollkommen richtig. Die kritischen Stimmen mehren sich und kommen ja aus vielerlei wissenschaftlichen Disziplinen, seien es die Juristen, seien es die Bildungswissenschaftlerinnen. Aber man hat den Eindruck, dass Kritik immer sofort abgetan wird als, ja, als Querdenken, als etwas, was hier nicht gehört. In einer so schwierigen Phase darf man nicht kritisch sich äußern. In einer so schwierigen Phase sollten wir nur auf die Virologinnen und Virologen hören. Nur die kennen sich hier aus. Also das ist doch ein sehr einseitiger Diskurs, den wir dennoch führen, obwohl die Kritik natürlich auch zugenommen hat und auch die kritischen Einwürfe zugenommen hat. Aber wir müssen eben auch erkennen, dass man mit dieser Kritik nicht wirklich durchdringt. Ja? Also das Kanzleramt lässt sich immer von den gleichen Leuten beraten. Deshalb gibt es auch keine Änderung der Politik. Und ich glaube, da sollte man doch vielleicht auf eine breitere gesellschaftliche Beteiligung an der Pandemiepolitik setzen und möglicherweise auch einen Pandemierat einsetzen aus vielen Disziplinen, der auch im Nachhinein jetzt einmal kritisch überprüft, welche Maßnahmen der Pandemiepolitik tatsächlich wirksam waren, welche auch gesellschaftspolitisch tragbar sind oder wird sich möglicherweise als gesellschaftspolitisch verheerend erwiesen haben. Also vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass eben nicht nur an diesen Entscheidungen, die da getroffen werden im Kanzleramt, nicht nur Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, sondern tatsächlich eine viel breitere gesellschaftliche Schicht auch beteiligt wird.
Aber wer genau tut denn diese Kritik ab? Sie haben vorhin gesagt, diese bestimmte Kritik an Corona-Maßnahmen wird abgetan. Benennen wir da mal Ross und Reiter. Wer tut das aus Ihrer Sicht?
Na, schauen Sie sich an, wie beispielsweise mit dem Corona-Politik-Kritiker Streeck umgegangen wird. Dem wird auf Twitter mit einem
Hendrik
Hashtag...
Streeck, der Virologe.
Genau, also da gibt es auch Twitter Hashtags Sterben mit Streeck oder Schwere Schuld. Wie im Spiegel werden ihm seine Fehler vorgehalten, wo hat er sich also in der Corona-Politik alles geirrt. Also das gehört zur Wissenschaft ganz normal dazu, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich irren. Und das ist ja auch etwas, wofür wir in dem Manifest eintreten. Wissenschaft bedeutet nie, dass man eine alleingültige und letztgültige Wahrheit erreicht oder verkünden kann, sondern das ist immer eine Suchbewegung. die immer auch mit einem Irrtum verbunden sein kann. Ja, auch wir können uns, auch ich kann mich völlig irren in der gesellschaftlichen Beobachtung, die ich Ihnen gerade beschrieben habe. Aber ich glaube nicht, dass uns geholfen ist, wenn wir also irgendjemanden eine Schuld attestieren oder wenn wir jemanden da beschimpfen, dass er für den Tod von Menschen verantwortlich sei. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich zu einer Sachdebatte zurückkommen.
Was Sie von einem, sag ich mal, im aufgeklärten Verhältnis, wenn man so will, zum Irrtum auch sprechen und von einer gewissen Fehlerkultur. Also wenn man sich jetzt die Kanzlerin heute angeschaut hat, die ja sogar um Entschuldigung gebeten hat für einen Fehler, also im Moment noch die mächtigste Frau der Welt, gibt vor dem Parlament auch nochmal und vor der Öffentlichkeit Irrtümer in der Corona-Politik zu. Sehen Sie da nicht doch auch eine neue Fehlerkultur?
Nein, leider nicht. Also sie hat tatsächlich ja nur einen Fehler zugegeben. Sie sprachen gerade im Plural von Irrtümern, das hat sie nicht getan. Sie hat einen Fehler zugegeben. Sie hat dafür um Verzeihung gebeten. Das hat ja Jens Spahn schon im letzten Jahr angedeutet. Wir werden uns viel zu verzeihen haben. Sie hat ausdrücklich das Wort Verzeihen in ihrer Presseerklärung heute Mittag verwandt. Und das, sie hat ihm nicht gesagt, wir sind generell auf einem vielleicht falschen Weg und müssen unsere Corona-Politik nochmal überdenken. Denn was wir heute ja gesehen haben, ist, dass diese Lockdown-Politik tatsächlich heute vor die Wand gefahren ist und dass es uns in eine Sackgasse geführt hat. Und wir müssen jetzt auch ganz neu überlegen, ob wir möglicherweise in einer außergewöhnlichen Situation auch zu außergewöhnlichen Regierungsformen kommen. Also mein Vorschlag wäre tatsächlich zur Überwindung auch der parteipolitischen Polarisierung und der wahltaktischen Überlegung in der Pandemiepolitik, die eben auch dazu geführt haben, dass sie heute so krachend gescheitert ist, möglicherweise auch eine Expertenregierung in Deutschland einzusetzen. Das wäre das erste Mal. Vielleicht an der Spitze vielleicht ein Verfassungsrichter, ein ehemaliger, eine ehemalige Verfassungsrichterin. Dass also die Pandemiepolitik tatsächlich noch sich selber auch nochmal versachlicht und nochmal versachlicht wird und aus der parteipolitischen Konkurrenz, aus den parteipolitischen Ringen herausgenommen wird und möglicherweise jetzt bis zu den Wahlen ein halbes Jahr eine Expertenregierung regiert, die die Polarisierung in unserem Land und die tiefen gesellschaftlichen Gräben möglicherweise auch wieder überwinden kann.
Da werden jetzt Kritiker einwenden, das klingt fast nach einer, da gibt es dieses schöne Wort Expertokratie. Inwieweit würde das wirklich zu einer besseren Politik führen? Also Experten, die, oder vermeintliche Experten, die womöglich nicht nach politisch legitimierten Leitlinien entscheiden, sondern nach rationalen Gegebenheiten, vermeintlichen rationalen Gegebenheiten. Das könnte demokratische Gefahren bergen.
Es gibt dafür ja historische und auch gegenwärtige Vorbilder. Wir haben in Italien gerade eine Expertenregierung unter Führung des ehemaligen Eurobankenchefs Draghi. Wir hatten im letzten Jahr in Österreich eine Expertenregierung unter Führung der ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidentin, eine sehr erfolgreiche Expertenregierung. Natürlich müsste diese Regierung sich auf eine Mehrheit im Parlament stützen. Das wären die Fraktionen der Mitte von FDP, Grünen und SPD, CDU, CSU. Die diese Regierung natürlich wählen müssten mit einer Mehrheit. Die hätte ein Mandat für ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Von daher, demokratiepolitisch sehe ich da überhaupt keine Schwierigkeiten.
Das sagt der Historiker René Schlott, der Initiator ist eines Manifests der offenen Gesellschaft, so heißt es. Das erscheint in der Welt am Donnerstag und auch im Freitag. Und am Donnerstagabend wird es dazu auch eine Diskussionsrunde, eine digitale Diskussionsrunde auf der Seite der Friedrich-Naumann-Stiftung geben. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Schlott.
Sehr gerne.